Eine Garantie können wir nicht geben, aber es ist eine gute Tradition mittlerweile schon geworden, dass wir jeden Montag mit Sergi Lochthofen sprechen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Und naja, ich muss mit ihm wahrscheinlich über die Wahlen sprechen und bin dessen ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen, weil ja in Deutschland immer Wahlen sind. Sind irgendwo Kommunalwahlen, sind Landtagswahlen und wenn nicht gerade Landtagskommunalwahlen sind, dann sind Bundestagswahlen. Das ist eigentlich unglaublich, wie oft Wahlen sind. Am liebsten würde ich mit ihm ja über den 70. Geburtstag von Bob Dylan reden. Dürfen wir das, Herr Lochthofen?
Ja, aber ich glaube, die Zuhörer interessiert das nur partiell. Ich glaube, Bob Dylan ist was ganz Spezielles. Ich mag ihn natürlich sehr und er ist für die 60er Jahre so wichtig gewesen, auch für die späteren Musiker. Aber ich weiß nicht, ob das nun so viele Menschen interessiert. Mit den Wahlen dieses Jahr, das ist sicherlich so. Insgesamt müsste man höchstwahrscheinlich in Deutschland mal darüber nachdenken, ob man nicht die ganzen Sachen bündeln muss. Also zweimal von mir aus Landtagswahlen und einmal Bundestagswahl, damit wir nicht tatsächlich ständig nach diesen Dingen schielen, auch wenn es nicht unspannend ist, aber die Bremer mit ihrem Auszählverfahren, die haben uns natürlich hier eine Freude gemacht. Das dauert ja noch tagelang. Also wenn das jemand im Osten gemacht hätte, hätten sie gleich wieder gesagt, die im Osten können es nicht.
Es gibt ja Politikwissenschaftler, die sagen, das geht eigentlich so nicht, weil Politiker nicht durchregieren können. Sie müssen in einem Land gestalten können und müssen dann auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und nicht immer stehlen zur nächsten Wahl. Wenn sie sagen, oh, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann hat das Auswirkungen auf die Wahl, die in einem halben Jahr in einem Bundesland nebenan ist. Wenn ich das mache, dann wird gesagt, eine Kommunalwahl, der hat da Auswirkungen, das war die Bundespolitik, so kann es jeder auf den anderen schieben und Politikerinnen und Politiker können gar nicht richtig durchregieren. Ist das nicht auch ein Problem in Deutschland?
Naja, manchmal trauen sie sich auch selbst nicht. Wir haben das jetzt bei der jetzigen Koalition erlebt, dass man hinterher doch zerknirscht war, nachdem man feststellte, auf Nordrhein-Westfalen hin hat man vieles nicht entschieden und dann plötzlich hinterher hat es auch nichts genutzt. Also ich glaube, es ist auch mal die Frage, wie viel Mumm die Leute haben, ob sie etwas riskieren und ob sie etwas erklären und begründen können. Natürlich sind unangenehme Themen am Ende auch unangenehm und nicht alle sind begeistert bei der Wahl und strafen auch, ob berechtigterweise oder nicht, die Politiker ab. Wir sehen es ja gerade in Spanien. Ich meine, andere Regierungen müssten vielleicht noch härter sparen als die jetzige. Trotzdem wird sie abgestraft. Also ich glaube, der Wähler ist ja auch in der Hinsicht nicht immer nur von Sachkenntnis und von objektiven Überlegungen geprägt.
Wenn wir nach Bremen schauen, können wir mal sagen, was interessiert uns diese kleine Stadt? Was hat das mit dem bundesdeutschen Trend zu tun? Andererseits haben die natürlich einen riesen Schuldenberg und trotzdem wird
sehen sie uns auch ziemlich ähnlich. Ja.
Und trotzdem wird seit 65 Jahren da die SPD gewählt. Wie erklären Sie sich das, dass eine Partei so lange gewählt wird, obwohl sie im Grunde die Stadtfinanzen nicht in Ordnung bringen konnten? Ist das nicht ihre Schuld gewesen?
Naja, oder wenn sie die Stadtfinanzen in Ordnung bringen, würde es vielen Bremern doch deutlich schlechter gehen. Ich glaube, man sucht so in dieser Situation sich durchzuwursteln. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich sehr lang ist. Eigentlich müsste man ja die Frage stellen, ob Bremen in dieser Größenordnung als kleinstes Bundesland überhaupt existenzfähig ist. Das ist es offensichtlich nicht von den Finanzen her. Das heißt, wir haben ja eigentlich hier eine größere Kommunalwahl, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich glaube, das packt auch keiner an, vor allem die Wahlsieger nicht. Interessant ist natürlich, dass die Grünen die CDU hinter sich gelassen haben. Das zeigt, dass in den Großstädten doch einiges im Umbruch ist. Und es zeigt auch, dass die Grünen nicht mehr mit der FDP konkurrieren, die einfach abgesackt ist weiterhin, weil diese Rochade an der Spitze offensichtlich niemanden überzeugt hat, sondern weil die Grünen Themen haben, die sie seit 30 Jahren beharrlich immer wieder nach vorne bringen. Und diese Themen werden immer noch wichtiger, Klima und Energie und alles, was damit zusammenhängt. Und da wählt man lieber das Original. Also es ist schon nicht unwesentlich, auch für uns hier.
Na, könnte man sagen, dass die Grüne Volkspartei geworden sind. Aber nochmal zurück, bevor wir über diese...
Das würde ich noch nicht sagen. Es ist auch natürlich eine konjunkturelle Situation. Wir haben mit Fukushima immer noch einen starken Wind, der in ihre Segeln bläst. Ob das vielleicht in 2 Jahren, wenn die Bundestagswahl ist, genauso stark ist, das wissen wir noch nicht. Und ich vermute mal, die werden hoch weiterhin laufen, weil einfach, wie gesagt, sie ein gutes Themenspektrum haben. Aber ob das so ein Hoch bleibt wie jetzt, das muss man einfach sehen.
Kommt sicher darauf an, wie diese Energiewende ausgestaltet wird, ob die Menschen das Gefühl haben, naja, das wird schwierig für uns oder ob das tatsächlich so eine Art Aufbruch bedeuten könnte, wenn so ein großes Industrieland tatsächlich eine Energiewende einleitet. Das wäre ja auf der einen Seite eine Chance, wir haben schon drüber gesprochen, aber auf der anderen Seite lauern da sicher auch viele Gefahren, wo Populisten aufspringen können und sagen, schaut es euch an, jetzt werden
die Energie... Wir müssen das sehen in vielen europäischen Ländern, die auch wirtschaftlich ganz gut dastehen. Parteien sind ja zum Teil rechte populistische Parteien im Gefolge dieser Auseinandersetzung, auch Asylpolitik und anderen Sachen, Migrationshintergrund der einzelnen Menschen. Das heißt, da sind Rechtspopulisten rangekommen. In Deutschland ist das noch nicht passiert. Insofern ist es ganz gut, dass wir hier ökologische Debatten, die tatsächlich in die Zukunft führen und nicht irgendwelche Nebengefechte.
Die Politikfelder haben sich ja nun deutlich verschoben. Also Sie sagen klar, das Original wählen. Die Grünen haben genau diese Themen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Umwelt, Energiepolitik besetzt. Und jetzt springen die anderen zum Teil zu spät, wie die FDP, auf und wollen sich Grünen anpinseln. Aber die Politikfelder sind ja von den anderen besetzt. Die Grünen müssten sich ja eigentlich neu orientieren oder zumindest ein neues Alleinstellungsmerkmal schaffen, wo sie sagen, das ist das, was wir fordern.
Na, ich glaube, die anderen versuchen sich anzupassen. Insofern ist es ja auch nicht ganz glaubwürdig, was zum Beispiel auch die Kanzlerin macht. Sicherlich privat hat sie vielleicht solche Meinungen schon früher vertreten, aber als Politik hat sie etwas anderes gemacht. Also ich glaube schon, dass die Grünen erstmal einen guten Lauf haben. Das dauert auch noch ein Stück, weil tatsächlich ihre Themen nicht verloren gehen. Das heißt also, die Klimathematik wird ja eher sich zuspitzen als abflauen. Und da ist das Original natürlich interessant. In dem Zusammenhang ist vielleicht nicht unwichtig in Bremen, die Linke hat es gerade noch geschafft ins Parlament, aber hat auch verloren. Das zeigt einfach im Augenblick in dieser wirtschaftlichen Situation, wo es vom Gefühl her vielen besser geht, in Portemonnaie noch nicht, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber das Gefühl einfach ein positives ist, Deutschland ist besser durch die Krise gekommen, da ist das Thema Hartz IV, soziale Ängste natürlich zurückgedrängt worden und die Linke hat große Schwierigkeiten, zumal sie keine Köpfe hat, die auch wirklich vorne mitmischen können, weder Frau Lötsch noch Herr Ernst, sind ernst zu nehmen in diesem Zusammenhang. Das ist ein Dilemma für sie, das Thema verloren etwas, also der Druck im Sozialen hat nachgelassen, davon lebte die Linke. Und zweitens keine Person, sie können Gysi und Lafontaine nicht ersetzen und beide sind ja gesundheitlich angeschlagen.
Trotzdem ist das unverständlich für mich, weil das Thema, was die Linke besetzt, ist ja zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, die Preisabsprachen, das Kartellamt hatte gesagt, also es gibt unzulässige Preisabsprachen der großen Konzerne und deswegen spüren die Leute das im Portemonnaie, weil die Spritpreise zum Beispiel viel zu hoch sind. Das ist doch genau das Thema der Linken, die sagen, also wir müssen die Monopole zerschlagen, die Politik muss wieder steuern und lenken und sich nicht von der Wirtschaftslobby beeinflussen lassen? Das wäre doch genau das Thema.
Das ist nur ein Thema unter vielen und zweitens ist ja auch mal die Frage bei wirtschaftlichen Themen, ob man bei der Linken die Kompetenz sieht, dass sie das wirklich ändern könnten, also neben dem Ansprechen und auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, muss man ja auch noch Lösungsangebote machen. Da haben sie natürlich Probleme. Schauen Sie doch mal die Frage Energie, Atomenergie, sofort alles abschalten. Das ist natürlich etwas, was unrealistisch ist und ich glaube auch an dieser Stelle glauben nicht die Wähler selbst, die hin und wieder links wählen würden, dass das einen Sinn ergibt. Das heißt, man muss immer aufpassen zwischen großen Versprechungen und dem, was man machen kann, liegt ja oft eine ziemlich dürre Gegend, durch die man durch muss. Und das sieht man im Augenblick insofern, geht es bei der Linken auch ziemlich stark um die Frage, welche Zukunft man hat. Man sieht gerade, wie die FDP abstürzt in ein Nichts im Großen und Ganzen und in sozialen Brennpunkten wie Bremen kann man nicht dazu gewinnen.
Von der Protestpartei zur Regierungspartei und vom Protestverhalten zum gestaltenden Verhalten, das ist ja das, was die Grünen jetzt vor sich haben in Landesparlamenten ja oder im Kommunalparlamenten schon länger, aber jetzt als Ministerpräsident und als Regierungspartei in Baden-Württemberg. Ist das eine Gefahr für die Grünen oder ist das genau die Chance, sich als gestaltende Partei zu etablieren?
Nein, also die Grünen gehen ja rücken auch immer mehr in die Mitte, in der sich schon viele andere tummeln und nehmen dort zum Teil den etablierten Parteien die Wähler weg. Das ist eine Entwicklung, die selbst im Osten sich vollzieht, wo ja die Schicht, die sich grün zu wählen leisten kann, nicht ganz so dick aufgetragen ist wie vielleicht in Baden-Württemberg oder wie in den großen Zentren. Aber es ist natürlich auch interessant in Bezug auf Thüringen, wenn die Grünen tatsächlich so zulegen, wie es im Augenblick der Fall ist und die SPD, die ja keinen besonders guten Lauf hat hier in Thüringen, noch weiter schrumpft, da sind plötzlich die Grünen möglicherweise als Koalitionspartner im Gespräch, also auch für die CDU. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass Frau Lieberknecht das gar nicht so unangenehm wäre, eventuell da einen Wechsel vorzunehmen. Also das ist auch für uns nicht unwichtig, was da oben an der See passiert.
Das heißt, Sie würden prognostizieren oder halten es für möglich, dass es Schwarz-Grün in Thüringen irgendwann mal geben wird?
Wir hatten das schon ernsthaft im Gespräch, als Althaus seine erste Wahl gewonnen hatte. Er hatte dann mit einer sehr knappen Mehrheit die absolute Mehrheit errungen. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, er ist zwar, sag ich mal, ein sehr konservativer Mann gewesen, das heißt also für diese Konstellation selbst persönlich nicht geeignet, aber um an die Macht zu kommen, macht man in der Politik vieles. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da eventuell versucht hätte, zumindest in Thüringen, das zu tun. Und das wäre natürlich spannend gewesen, also wenn Thüringen als erstes Bundesland schwarz-grün gewesen wäre. Aber es ist dann an den Realitäten zerschellt. Aber in Zukunft halte ich das nicht für ausgeschlossen, zumal, wie gesagt, die Quellen, aus denen sich zum Teil die Parteien 89, 90 hier gespeist haben, im Osten sind die auch oft ähnlich. Das heißt, die Leute können oftmals miteinander viel besser als im Westen, wo die Gräben viel tiefer sind und die ganze Entwicklung auch viel länger schon dauert und man sich über lange Zeiten hinweg viele, viele Verletzungen zugefügt hat in der Politik.
Was würde sich denn ändern aus Ihrer Sicht, wenn es tatsächlich Schwarz-Grün gäbe oder Rot-Grün? Sind die Spielräume für die Landespolitik überhaupt noch so groß, dass man sagen kann, ja, eine Partei kann es richtig rumreißen und die Entwicklung eines Landes verändern? Oder
das ist
nur so
ein bisschen hypothetisch, aber so eine Konstellation in Thüringen würde natürlich Thüringen etwas herausreißen aus der Lethargie, in der sich so ein Land im Augenblick befindet. Ich glaube, das ist ein Dilemma. Man hat keine richtigen Themen, man kann auch im Augenblick noch keine setzen. Also die jetzige Koalition hat zu tun mit so relativ kleinen Dingen, wursteln die darum. Bundespolitisch spielt man praktisch keine Rolle. Also man muss auch da einige Dinge überlegen. Einfaches Beispiel: in Baden-Württemberg, ein grüner Ministerpräsident sagt, wir müssen mal schauen, ob vielleicht auch bei uns sich bestimmte Standorte für ein Endlager für die Atomabfälle eignen könnte. Das ist ja ein Tabuthema gewesen lange Zeit in Deutschland. Thüringen hat auch diesbezüglich interessante Salzbergwerke. Also man müsste einfach zumindest mal schauen, was kann man für dieses Land tun. Das ist nicht sehr populär, aber es ist zumindest ein Thema, was für Aufmerksamkeit sorgen könnte und auch in die Zukunft weist. Also da gibt es schon einiges, was man gemeinsam machen könnte.
Unpopuläre Themen sind ja während der Energiewende, ich gehe mal davon aus, dass die kommen, dass die so kommen wird, dann müssen wir über neue Trassen sprechen, dann müssen neue Speichermedien her, Pumpspeicherkraftwerke und so weiter, also Dinge, Windräder, das sind doch aber eigentlich Sachen, die man jetzt schon diskutieren muss. Man sagen, der Preis für die Energiewende ist eben auch so, dass wir eben auch zum Beispiel Trassen ertragen müssen, dass das Bild unserer Landschaft auch geändert wird, das ist doch eigentlich das Thema, was man jetzt auf die Tagesordnung setzen müsste, nicht?
Das ist vollkommen richtig. Da wäre es ja auch ganz gut, diejenigen, die normalerweise für den Protest da zuständig sind, die Grünen mit im Boot zu haben. Insofern auch das ist nicht uninteressant für die Zukunft. Und darüber hinaus muss man natürlich schauen, es gibt heute technische Möglichkeiten, die sind eben anders als vor 50 Jahren, wie man das mit der Umwelt verträglich macht. Das ist manchmal dann etwas teurer. Die Konzerne schreien dann ja auch Mortior, haben aber dann wie keine andere Branche Gewinne. Da muss man das genau anschauen, ob das wirklich eins zueinander zum anderen passt. Da könnte man insgesamt die Konstellation auch im Großen verändern und natürlich im Einzelnen muss man auch sehen, dass das auch Nachteile mit sich bringt.
Ja, das muss offen diskutiert werden, aber das ist ja immer wieder Aufgabe von Politik, die Prozesse transparent zu machen und offen zu diskutieren, und oftmals gelingt es der Politik nicht.
Das ist sicherlich der Fall. Stuttgart 21 ist ja so ein Menetekel. Und ich glaube, heutzutage ist es eigentlich mit wenigen Mitteln möglich, rechtzeitig eine Diskussion zu beginnen. Die Schweizer machen es ja zum Teil vor, beteiligen auch viel stärker den Bürger dabei. Und ich glaube, die Mehrheit ist bei vielen Sachen auch nicht ganz so extrem in der Auffassung, zumindest bei solchen technischen Problemen. Zumal, ich sage es jetzt mal ganz brutal, wie es ist, die Trasse führt dann durch den einen Hof, aber nicht durch den anderen. Ja. Insofern sind da die Menschen auch großzügiger, wenn es nicht um das eigene Grundstück geht.
Da habe ich ein neues Wort gelernt, NIMBY Wars, also Not in My Backyard, und der Krieg darüber, was in meinem Vorgarten stattfindet, und die Protestpotenzial ist ja dann hoch. Das ist natürlich ein Teil des Problems von Politik, dass die Leute sagen, ja, ich bin für die Energiewende, ich bin für Veränderung, bin für Umweltschutz, aber mein Auto brauche ich schon, und eine Trasse, eine 380 kV Trasse will ich nicht in meiner Gegend haben und ein Windrad schon gar nicht.
Ja,
da ist viel Egoismus im Spiel, oder?
Kein Funkturm, ja natürlich, das ist aber ein Prinzip, das ist schon in der Bibel beschrieben, St. Florians Prinzip, das heißt, zünd dem anderen das Haus an und lass meins in Ruhe. Das ist natürlich heutzutage auch bei der Individualisierung, das Kollektive, das Gemeinsame spielt nicht die große Rolle, das Individuum ist stark, was natürlich auch im Osten sehr dankend angenommen worden ist. Hier gibt es genauso viele Bürgerinitiativen wie im Westen. Das ist auch richtig so, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, was da gerade irgendwelchen Schreibtischen erfunden wird. Aber in der Summe muss sich dann die Vernunft durchsetzen.
Einer, der sich immer für die Freiheit des Individuums eingesetzt hat, ist Bob Dylan. Und der wird jetzt am Dienstag 70?
Der wird 70.
Unglaublich.
Man glaubt es nicht selbst, die jungen Leute werden plötzlich 70.
So schnell geht das. Und als kleines Geburtstagsgeschenk und als auch Geschenk für Sie hören wir das Stück Hurricane von Bob Dylan, denn auf denen unter anderem steht...
Ich bedanke mich sehr und wünsche den Zuhörern eine schöne Woche.
Ihnen auch. Tschüss, schönen Tag noch. Das war Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der TA, und wir hören für ihn und zum 70. von Bob Dylan das Stück Hurricane.